Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um Verletzungen, es geht um Rekorde und es geht vor allem um die Schiedsrichter. Und tatsächlich warte ich auch aktuell darauf, dass die Liga eine Entscheidung, beziehungsweise eigentlich zwei Entscheidungen zu zwei Szenen direkt am Ende eines Spiels verkündet. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal ein bisschen Glück habe und die Entscheidung dann auch noch im Verlaufe der Sendung bekannt gegeben wird. Wir beginnen mit den Verletzungen und die erste ist nicht wirklich gut aus Sicht der Toronto Maple Leafs, denn die sind immer noch weiterhin sehr, sehr gut unterwegs, hatten auch ein sehr interessantes Spiel bei den Canadiens nach 3:0 7:3 gewonnen, unter anderem in einer Szene, wo Ryan Reeves mit aber Chakai gerne kämpfen möchte. Und Chakai oben aufs Scoreboard zeigt und sagt, nee, Junge, bei 3-0 brauche ich mit dir nicht kämpfen. Weiß ich nicht, ob am Ende des Spiels dann Ryan Reeves Chakai quasi die gleiche Geste gezeigt hat und gesagt, hier bei 7-3 brauchen wir beide uns auch nicht mehr hier dann gegenseitig auf die Glocke hauen. Aber es soll nicht um Ryan Reeves gehen, sondern es geht um John Tavares. Der hat sich nämlich im Training verletzt, Szene mit Tanev, wo sie ja an der Bande ein bisschen in einer Einheit sozusagen ein kleines Duell haben und ja, dann auch relativ harmlos aussehend. Tavares verletzt sich aber wohl am Bein und ja, wird jetzt als Week-to-Week deklariert und ihr wisst, das heißt, dass er auf jeden Fall erstmal, sagen wir mal, 1-2 Wochen ausfallen wird und das ist sehr, sehr schade, denn Tavares hat eine richtig gute Spielzeit gehabt, bisher 44 Spiele gemacht und hat 42 Tore, wäre vielleicht das, was er hätte erreichen können über die Saison gesehen. Und das war ja auch etwas, wo man im Sommer den Wechsel hatte von dem Kapitän, neuer Trainer und auch der Vertrag läuft jetzt aus und ist ja auch etwas, wo er sich vielleicht auch einen neuen Vertrag dann in Toronto durchaus erspielen möchte und deswegen sehr, sehr schade, dass er da jetzt aktuell verletzt ist und dann kann man nur hoffen, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt. Wieder zurückkommen könnte Drew Doughty. Drew Doughty ist ja die ganze Saison bisher nicht da mit einer Knöchelverletzung und da ist es so, dass er wohl jetzt in dieser Woche wieder am Training teilnehmen soll und dementsprechend könnte es eben sein, dass er dann auch irgendwann in den nächsten Wochen wieder für die Los Angeles Kings auflaufen wird, die aber trotzdem auch ohne ihn sehr, sehr gut unterwegs sind. Ja, und dann hatten wir ein Goalie-Tor. Und zwar hatten wir das Goalie-Tor im Spiel der Pittsburgh Penguins bei den Buffalo Sabres. Ging dann 5:2 aus, eben durch dieses Goalie-Goal. Und er hat einen Rekord aufgestellt. Er ist der erste Torhüter in der Geschichte der NHL, der ein Tor und einen Assist hatte als Torhüter. Und zudem ist er ein Torhüter, der spezialisiert ist auf Goalie-Tore, denn es ist das erste in der NHL. Er hat schon 2 in der AHL gehabt und 1 in der ECHL. Also Nedeljkovic da mit einem Tor. Und besonders lustig war auch zu sehen, wie Sidney Crosby sich schon bevor der Puck die Torlinie überschritten hatte, darüber gefreut hat. Also da sieht man auch immer wieder, dass Crosby als Kapitän da wirklich jemand ist, der als Teamplayer denkt, obwohl er ein Superstar ist. Und man muss ja auch sagen, dass die Penguins sich so ein bisschen rausgeschaufelt haben aus dem Loch, was sie sich zu Beginn der Saison gegraben haben. Die Eastern Conference sowieso ja ziemlich durchschnittlich, wenn man mal von ein paar Teams oben absieht. Und deswegen sind die Penguins mittlerweile auch so, zumindest sagen wir mal, in Tuchfühlung im erweiterten Bereich der Playoff-Plätze. So will ich es mal ausdrücken. Da hat Nedeljkovic da mit einer sehr guten Leistung auch geholfen. Er hat nicht nur die beiden Punkte geholt, sondern Hauptaufgabe sind ja Saves und da waren es 40. Und das ist natürlich dann eben das, was am Ende zählt. 2 Gegentore nur. Also sehr, sehr gut da die Leistung und dann gekrönt mit diesem Goalie-Tor. Und Goalies und Tore sind auch ein gutes Stichwort für den nächsten Rekord. Alex Ovechkin hat auch wieder getroffen. Das sind wir ja mittlerweile dann auch gewohnt. Es war in dieser Saison Treffer Nummer 21. Es war in der Karriere Treffer Nummer 874. Damit ist er 21 weg von Wayne Gretzky. Aber das ist nicht der Rekord, sondern den Rekord hat er aufgestellt, weil er ein Tor gegen den 179. Torhüter geschossen hat in seiner Karriere. Und damit hat er Jaromir Jagr übertrumpft, der bisher diesen Rekord gehalten hat. Ein paar Tore weniger als Alex Ovechkin, aber dafür eben gegen mehr Torhüter bisher. Es war ein Gleichstand zwischen den beiden und jetzt eben Ovechkin mit dem Tor gegen Levi Merilainen. Und dann auch direkt nochmal den Siegtreffer, war ein 1-0-Sieg für die Washington Capitals. Also auch da, ja, sehr, sehr gut. Eben mal wieder die Capitals unterwegs, auch defensiv gut. Und dann eben Ovechkin in der Overtime mit dem Tor. Auch das war ein Tor, was eben ein Torjäger-Tor ist. Der Puck da rollte ein bisschen. Und dann gegen den 179. Torhüter in der Geschichte seiner Karriere und dann eben auch ein Rekord in der NHL-Geschichte. Das also mal die zwei Rekorde, einmal von einem Torhüter und einmal von einem Torjäger, aber eben dann inklusive der Torhüterliste. Dann hatte ich euch ja ein paar Games of the Week mitgegeben beim letzten Mal. Das erste Spiel, das war das Spiel von Edmonton bei den Minnesota Wild und da war es so, das hat Edmonton 5-3 gewonnen. Allerdings ist es so, dass da eine Szene mit dabei war, die ja dann im Verlauf der weiteren Sendung noch Thema sein wird. McDavid da mit einem Ellbogen gegen Marcus Johansson. Johansson dann auch verletzt, gab keinen Call, gab keine Strafe, kein gar nichts. Und dementsprechend ist es da so, dass ja, wir nachher noch über diese Szene eben reden werden im Zusammenhang mit Connor McDavid. Ja, aber das, wie gesagt, dann eher Richtung Ende der Sendung. Dann das Endergebnis 5-3, munteres Spielchen, 8 Tore. Das ist, denke ich, okay gewesen. Das zweite Spiel, was ich euch genannt habe, das war das der Dallas Stars bei der Colorado Avalanche. Das war dann am Samstag, 22 Uhr deutscher Zeit. Das war auch ein sehr, sehr munteres Spiel. 1-0 Dallas, dann 5-1 für die Colorado Avalanche und dann zweimal Jason Robertson von hinter der Torlinie gegen Mackenzie Blackwood. Beim ersten habe ich es noch halbwegs verstanden, dass man den kassiert. Beim zweiten habe ich mich gefragt, ob er nicht vielleicht dann doch mal so ein bisschen anders sich da hinstellen sollte. Und ja, auf jeden Fall hat dann aber Colorado das Ganze noch nach Hause gefahren. Da war aber auch jede Menge drin. Zum einen hatten wir da eine zwischenzeitliche Schrecksekunde für die Avs. Cale Makar hat einen Schuss abbekommen. Das war auch bei dem, es war bei dem Tor. Bei einem der Tore der Dallas Stars, wo er einen Schuss abbekommen hat und dann eben erstmal raus musste. Das sah so aus, als ob er sich da am Fuß verletzt hat, am Fuß oder am Knöchel. War eine Schrecksekunde, kam aber nachher dann wieder in dem Spiel. Dann hatten wir aber eine Szene von Jamie Benn gegen Cale Makar, wo er ihm den Schläger unten durch die Weichteile zieht. Natürlich haben die Refs das nicht gesehen und natürlich, auch das wird im Verlauf der Sendung noch ein weiteres Thema sein. Zu Jamie Benn fällt mir halt nur ein, jede Franchise bekommt den Kapitän, den sie verdient. Und Jamie Benn ist für mich, ich habe jetzt nicht alle auf dem Schirm, aber für mich ist er, glaube ich, der schlechteste Kapitän, den man als NHL-Franchise aktuell haben kann. Also von denen, die Kapitäne sind. Jacob Trouba ist ja nicht mal Kapitän. Und ja, also das war eine Szene. Da überlege ich mir auch, ich glaube, es gab keine Supplemental Discipline, wo ich dann auch sage, also warum gibt es keine Supplemental Discipline? Denn letzten Endes ist es ja so, dass er da also ganz klar eine Aktion hat, die mit Eishockey nichts zu tun hat gegen Cale Makar. Und da frage ich mich dann halt schon, warum es da am Ende vom Department of Player Safety nichts gibt. Aber gut, in dem Spiel gab es auch noch eine Szene. Da hatten die Fs schon ein Powerplay und der Puck wurde einmal rausgeschossen. Ich glaube, klarer kannst du den nicht rausschießen. Also als Schlagschuss quasi rausgeschossen. Alle vier Offiziellen haben es nicht gesehen. Ich war auch der Meinung, dass es da eine Regelungsänderung geben sollte, dass da irgendwie ein Review ist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu dieser Saison oder dann eben zur nächsten Saison war. Auf jeden Fall horrible call. Am Ende war es wurscht, weil die Fs dann bei 5 gegen 4 trotzdem das Tor gemacht haben. Aber wenn das Spiel halt anders läuft, frage ich mich halt schon, was die Schiedsrichter in der Szene da gemacht haben. Das ist das zweite Game of the Week. Dann hätte ich ein anderes Spiel von Ottawa nehmen sollen, denn die haben kurz oder rund um dieses Dallas gegen Colorado Spiel gab es das Spiel Boston gegen New Jersey. Falls ihr Lust habt, euch ein Spiel im Real Life anzuschauen, schaut euch die Partie an. 2-0 aus Sicht von Ottawa, 4-2 für Boston, dann am Ende 5-3 Führung, kurz vor Ende, glaube ich, Pinto mit dem Ausgleich, 12 Sekunden vor Ende, und dann, meine ich, im Penaltyschießen der Sieg für die Ottawa Senators, auf jeden Fall Ottawa gewonnen, und ein absolut herrliches Spiel, dauernd irgendwas los, ich habe nichts gesehen, was jetzt extrem unter der Gürtellinie war, dauernd gab es Gekabbel, dauernd gab es irgendwie Aktionen noch drumherum, es gab eben dann auch diese 10 Tore, also es war jetzt nicht nur Dirty Hockey und nur irgendwie Grinding oder so, sondern fand ich, Playoff-Atmosphäre, hat Brady Tkachuk da, glaube ich, auch danach gesagt, und das war ein richtig schönes Spielchen, das war am Samstag, ich meine, es hatte früher angefangen als Dallas gegen Colorado, und dann das Spiel, was ich als drittes genommen habe, New Jersey dann zu Hause gegen Ottawa, das war am Sonntag, das war so ein bisschen, ja, auch nicht so ganz so doll, es ging dann 2-1 aus für die Senators, die mittlerweile richtig fett im Playoff-Rennen sind, also da Respekt, die auch weiterhin trotz Verletzungsproblemen dann auch teilweise auf der Torhüterposition sich sehr, sehr gut halten im Moment im Rennen, und vielleicht kann dann Tim Stützler auch zum ersten Mal Playoffs spielen, aber das ist ja noch fast die Hälfte der Saison, bis wir dann endlich wissen, ob sie mal wieder in der Endrunde sind, die Senators. Ja, und dann kommen wir direkt mal zu den Spielen dieser Woche, weil ich ja noch ein bisschen Zeit totschlagen möchte, bis die NHL hoffentlich mal eine Entscheidung getroffen hat. Wir beginnen mit dem Spiel am Donnerstag, 24.01., 2 Uhr morgens, Vancouver bei den Edmonton Oilers. Kommen wir gleich noch zu. Am Samstag, den 25.01. um 1.30 Uhr, die Vegas Golden Knights bei den Dallas Stars. Letzten beiden Jahre Playoff-Serie zusammen duelliert. Also auch das interessante Serie. Und dann am Sonntag, 26.01. die Toronto Maple Leafs bei den Ottawa Senators. Das Battle of Ontario. Und zum ersten Mal seit langer Zeit eben mit beiden in Playoff-Position. Also da dann auch schon mal ein bisschen mehr Bedeutung in diesen Partien mit drin. Und
dann als kleiner Einschub, bevor wir dann auf die ganzen Entscheidungen rund um die Schiedsrichter kommen. Die Edmonton Oilers haben sich einen neuen Verteidiger geholt, und der ist ein alter Bekannter in der NHL, nämlich John Klingberg, der zuletzt ja bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag war und den ich tatsächlich ja dann zumindest auch gesehen habe in Stockholm, als die Global Series war, hatte da leider das Problem, dass er vorher schon Hüftprobleme hatte, und die sind wohl tatsächlich durch den Transatlantikflug dann nach Schweden so schlimm geworden, dass er letzten Endes dann auch nicht mehr spielen konnte und dass ja diese Rückkehr in die Heimat seine Verletzung so schlimm gemacht hat, dass damit dann die Saison für ihn beendet war. Er hatte nur 14 Spiele absolviert für die Toronto Maple Leafs, dabei 5 Vorlagen. Was auffallend ist, er war ja in den Jahren zuvor immer bei den Dallas Stars unter Vertrag. Er hat nicht viele Jahre, wo er wirklich alle Saisonspiele absolviert hat. Also nur einmal in der Karriere 82 Spiele. Das war 2017, 2018. Und tatsächlich ist es so, dass er in den Jahren, in denen er zumindest noch mehr als 50 Spiele absolviert hatte, immer einen deutlich negativen Plus-Minus-Wert hatte. Klar, ihr kennt das, Statistik Plus-Minus ist jetzt so ein bisschen hinfällig. Als jemand, der ein Powerplay-Spezialist ist, leidet er dann da vielleicht auch darunter, dass er eben dann bei gleicher Spielanzahl dort keinen positiven Wert bekommt. Aber trotzdem ist natürlich irgendwann auch ein Trend erkennbar. Und wenn ich da eben sehe, einmal in Dallas letztes Jahr minus 28, in der Saison, wo er bei Anaheim war, in 50 Spielen auch minus 28, zeigt schon so ein bisschen, was da das Problem war. Klingberg hat sich operieren lassen, hat eine Double Hip Surgery gehabt, so eine ähnliche Prozedur, die auch Patrick Kane hatte. Er hat sich da auch mit Patrick Kane sehr, sehr eng abgesprochen und beziehungsweise dann auch ja, informiert bei Kane, auch denke ich, was den Prozess der Rehabilitation dort, also den Rehab-Prozess betrifft. Er hat, glaube ich, auch mit demselben, ich weiß nicht, ob es ein Physiotherapeut oder Arzt ist, zusammengearbeitet, auf jeden Fall da sehr, sehr ähnlich vorgegangen wie Patrick Kane, der ja nun durchaus sehr erfolgreich wieder zurückgekommen ist in die NHL. Und es gab eben diverse Teams, die gerne John Klingberg unter Vertrag nehmen wollten, was durchaus, glaube ich, auch ganz verständlich ist. Denn ja, natürlich, die Zahlen habe ich jetzt genannt und auch die Verletzungshistorie. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, naja, ein Riesenvertrag wird es nicht werden und es wird auch kein langfristiger Vertrag werden, sondern es ist im Prinzip eine Chance, jemanden während der Saison zu bekommen, der vielleicht, wenn er denn wieder gesund ist, etwas mehr Potenzial hat, als das jetzt eben dann auch der Preis und das Gehalt vermuten lässt. Und da waren einige Mannschaften, die dort Interesse gezeigt haben und letzten Endes haben die Edmonton Oilers ihn dann jetzt eben verpflichten können. Er ist ein Right-Shot-Defenseman, also jemand, der sehr begehrt ist. Wenn ihr in der NHL schaut, die gibt es nicht so häufig, diese Right-Shot-Defenseman. Und ich denke, dass Klingberg da zumindest bei den Oilers einfach eine Option ist. Er ist eine Ergänzung. Er ist jetzt der, weiß ich nicht, siebte, achte Verteidiger. Vielleicht rückt er dann auch mal rein ins dritte Paar. Vielleicht auch etwas andere Kombination. Ich weiß nicht, ob er Powerplay spielt, zweite Formation, das kann ich nicht sagen. Aber ich finde die Aktion erstmal sinnvoll. Sie haben ihm einen Einjahresvertrag gegeben. Der ist mit Boni strukturiert. Ich glaube, das genau Mindestgehalt sind 1,35 Millionen. 350.000 sind noch Bonus, beziehungsweise Basisgehalt sind 1 Million und da kommen noch ein paar Boni dann mit dazu, je nachdem, was er dann eben auch, glaube ich, auch an Spieleranzahl und so weiter erreicht. Also durchaus finde ich clever strukturierter Deal. Er bekommt ein bisschen Geld, nicht das League Minimum. Er hat die Chance, sich jetzt zu beweisen, zu zeigen, dass er nochmal gesund ist, dass er vielleicht dann auch mal einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag in den nächsten Jahren bei einem anderen Team bekommt. Und wie gesagt, die Oilers haben erstmal einen Ergänzungsspieler und der kann ja vor allem dann im Hinblick auf die Playoffs nicht schaden. Von daher ist der Deal für mich sehr, sehr gut und für beide Seiten auch positiv, denn Klingberg hat natürlich in Edmonton eine wesentlich größere Chance, sich in guten Spielen zu zeigen und vielleicht auch in den Playoffs zu zeigen, als wenn er jetzt zu einem Team gegangen wäre, was im Moment vielleicht dann im Aufbau ist, wo er vielleicht zwar pro Spiel, hätte man jetzt sagen können, etwas mehr Spielzeit nachher bekommt, wo aber die Chance, längerfristig sich auch zu zeigen und in entscheidenden Spielsituationen, in engen Spielen zu zeigen, vielleicht nicht ganz so groß ist. Also das nochmal aus der Kategorie Verträge.
Dann gehen wir mal in die Section beste Referees der Welt. Die besten Schiedsrichter laufen ja in der NHL rum, wie Gary Bettman sagt. Und die Beweise haben sie mannigfaltig angetreten in den letzten Tagen. Und da werden wir jetzt mal so ein bisschen die Liste durchgehen. Wir beginnen mit der Partie der New York Islanders gegen die Philadelphia Flyers. Da hat Maxim Tsiplakov einen Check gegen Ryan Poehling gefahren und der Check war klar gegen den Kopf. Er war gegen den Player in einer vulnerable position. Er war vielleicht auch ein Stück weit late. Und erstaunlicherweise haben die Schiedsrichter sich das Ganze wohl angeschaut im Spiel und gesagt, nö, das ist kein Hit, wo wir irgendwas für geben müssen. Also die Flyers haben dann auch entsprechend reagiert und Tsiplakov da mehrfach, glaube ich, zum Kampf rausgefordert und auch gecheckt und so weiter und so fort. Und am Ende war es dann so, dass nachträglich das Department of Player Safety eine Sperre von 3 Spielen ausgesprochen hat. Also die Sperre finde ich in Ordnung. Was ich halt wieder erstaunlich finde, ist, dass die Schiedsrichter, wenn sie denn sich die Szene angeguckt haben, trotzdem entschieden haben, das ist kein Hit to the Head. Also ich weiß nicht, klarer geht's eigentlich nicht. Das könnte ein Textbook-Play für ein Video sein, für ein Lehrvideo. Aber da wurde dann wieder entschieden, nee, das ist kein Hit to the Head. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, im Nachhinein wenigstens die Sperre ist schon richtig, aber das Spiel selber läuft ja normal weiter. Ich glaube auch Poehling hat das Spiel nicht mehr mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt ist aktuell. Auf jeden Fall wird das Spiel ja sowieso beeinflusst. Also das ist eben eine Szene, wo ich sage, genauso wie halt vorhin bei dem Puck over the glass, wenn es statt 5-4, 5-3 Überzahl ist, ist das erstmal eine ganz andere Situation in dem Spiel. Du hast, wenn du dann triffst, trotzdem immer noch ein bisschen mehr Überzahlzeit. Also die Entscheidungen im Spiel sollten schon richtig sein, selbst wenn das Department of Player Safety danach Entscheidungen treffen kann. Dann hatte ich erwähnt, dass Game of the Week oder eines der Games of the Week der Edmonton Oilers gegen die Minnesota Wild in Minnesota. Und da gab es eine Szene, die jetzt in echter Geschwindigkeit auch nicht so absolut brutal aussah. Aber Connor McDavid hat den Ellbogen ausgefahren gegen Marcus Johansson. War in der Zeitlupe danach auch deutlich zu erkennen, dass er den Ellbogen ausgefahren hat. Und er hat Johansson da auch klar erwischt. Der musste dann auch raus, hat den Rest des Spiels nicht mehr mitmachen können. Da haben die Schiedsrichter auch nichts gesehen im Spiel. Wobei ich da noch sagen muss, die Szene war jetzt nicht so eindeutig wie die andere vorher. Und ich kann schon verstehen, dass man da in realer Geschwindigkeit sagt, okay, das war jetzt kein so schlimmer Hit to the Head. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, der war vicious. McDavid wurde danach im Interview dann auch gefragt und da hat er eben gesagt, nee, er hofft halt auch, dass Johansson da gesund ist. Und da würde ich eher sagen, war eben aus der Aktion heraus, klar, Hit to the Head, Kopftreffer mit dem Ellbogen, trotzdem jetzt nichts, wo ich sage, das war jetzt sehr schlimm und etwas, wo man vielleicht im Nachhinein auch eine Sperre aussprechen muss. Man hätte aber trotzdem einen Fein ja auch aussprechen können, ist ja auch eine Möglichkeit, um zumindest mal zu signalisieren, pass mal auf, mein Freund, wir können uns durchaus Videos angucken, bei der nächsten Szene gibt es eine etwas andere Entscheidung.
Fun Fact, bei dem Spiel, Joel Eriksson Ek von Minnesota hatte die Szene nicht mitbekommen, hatte sich dann gewundert, dass sein Mannschaftskollege eben verletzt ist, hat den Linesman gefragt, was denn da passiert ist und der Linesman hat ihm dann erzählt, dass Marcus Johansson sich selber mit seinem eigenen Schläger verletzt hätte. Also das ist dann natürlich auch eine Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, dass man das so nicht sieht und nicht so in der Geschwindigkeit entscheiden kann, ist für mich die eine Geschichte. Dann aber dem Mitspieler zu erzählen, dass sein Mannschaftskollege sich mit dem eigenen Schläger verletzt hat, ist dann für mich auch schon wieder eine andere Nummer, wo ich sage, also da haben die Schiedsrichter auch wieder dann das fast noch schlimmer gemacht, wenn ich dann so eine Falschinformation rausgebe. Das also letzten Endes dann aber nur der Prolog zur Partie der Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks. Spannendes Spiel, 2-3 aus Sicht der Oilers kurz vor Schluss. Die machen viel Druck, haben den Torhüter runtergenommen und Connor McDavid ist im Duell mit Connor Garland. Und am Anfang ist das noch, sage ich jetzt mal, handelsüblich. Dann ist es so, dass sie beide hinfallen und ab dem Moment, das ist ungefähr so 20, 18 Sekunden vor Ende der Partie, ab dem Moment ist es so, dass Garland innerhalb der nächsten 10, 15 Sekunden McDavid foult und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Er hält ihn, er drückt ihn runter, hält ihn am Schläger und so weiter. Also da kann man oder muss man mehrere Fouls pfeifen. Die Schiedsrichter pfeifen nichts, absolut nichts. Beide nicht. Linesman natürlich in dem Fall dann auch nichts, was sie da anzeigen könnten. Und dann wird abgepfiffen, da sind noch 3 Sekunden auf der Uhr und McDavid, der sich die ganze Zeit versucht loszureißen, der die ganze Zeit sich freimachen möchte, höchstwahrscheinlich um den Ausgleich zu schießen, würde ich jetzt mal vermuten, der ist dann so, dass er sagt, okay, ich habe jetzt, wahrscheinlich sagt er sich, ich habe die Schnauze voll, das lasse ich mir nicht bieten und macht einen Crosscheck Connor Garland ins Gesicht. Bevor wir gleich zu McDavid kommen, erstmal Credit an Garland, der zwar diesen Treffer bekommt, da aber auch nicht mehr draus macht, als es war. Also schmeißt sie jetzt nicht hin, macht keine Schauspielerei und so weiter, hält sich das Gesicht. Ich glaube, er fällt am Anfang einmal so hin oder bückt sich zumindest runter. Auf jeden Fall schauspielert er an der Stelle nicht. Das will ich mal sagen, das fand ich aus der Sicht dann noch positiv. So, was man aber auch sagen muss, ist, dass die Reaktion von McDavid zwar vollkommen drüber ist und dass man da einfach sagen muss, das ist etwas, wo er natürlich nicht diesen Crosscheck machen kann, ist klar. Ne? Also da verdient er auch absolut eine Strafe, eine Sperre, die dann wahrscheinlich auch demnächst kommen wird. Aber es ist trotzdem so, dass ich ihn verstehe. Denn diese ganze Sequenz vorher, über so einen langen Zeitraum da gehalten zu werden, ohne dass ein Schiedsrichter reagiert. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, naja, selbst wenn jetzt der Schiedsrichter das anzeigt, die spielen ja weiter. Und warum sollte McDavid das interessieren? Der will ja das Tor erzielen. Also selbst wenn dann da einer den Arm hebt, das sieht er ja gar nicht richtig. Ja, zu teilen richtig. Meine Meinung ist aber, wenn McDavid dann aufsteht und es ist abgepfiffen und er sieht, dass die Schiedsrichter da sind und die Schiedsrichter gehen ja dann wahrscheinlich auch in Richtung Garland und zeigen ihm an, hier Mann Junge, du gehst jetzt auf die Strafbank, dann reagiert er, würde ich jetzt vermuten, wie gesagt, es ist alles hypothetisch, anders als in dem Fall. Vielleicht gibt er ihm trotzdem einen Crosscheck, okay, auch das kann ich nachvollziehen, weil der Pfiff halt auch vorher nicht kommt und er hat dann einfach da die Faxen dicke und sagt, okay, komm, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. So, wir haben jetzt eben schon gesagt, Strafmaß. Ich würde schätzen 2 bis 3 Spiele. McDavid ist ein Repeat Offender. Der hat schon mal einen Kopftreffer gehabt, hat da ein Spiel Sperre deswegen ausgesetzt. Deswegen wird er da höchstwahrscheinlich mehr als ein Spiel bekommen. Auch unter anderem, weil das übernächste Spiel der Edmonton Oilers das Rematch gegen die Vancouver Canucks ist, wie ich es ja schon vorhin angedeutet habe. Und dementsprechend wird McDavid und auch jemand anders, auf den wir gleich noch kommen, dann da auch eine Sperre bekommen und die wird wahrscheinlich 2 oder mehr Spiele dauern. Gut, das erstmal zu der Szene, dann ging es weiter, der Puck wurde außen hingespielt, bei 3 Sekunden, die noch verbleibend war, wurde abgepfiffen. Da hatte Evan Bouchard den Puck und der war in einem kleinen Duell mit Tyler Myers. Tyler Myers gibt Bouchard da schon einen Cross-Check. Bouchard, ja, reagiert dann etwas, das ist aber auch kein wirklicher Slash, kriegt dann nochmal einen richtigen Slash von Myers. Der ist so, sagen wir mal, 3-4 Meter weg. Bouchard skatet in seine Richtung zu ihm hin und Myers zieht den Schläger hoch und gibt ihm Crosscheck ins Gesicht. Und da muss ich dann halt sagen, das ist für mich eine Geschichte, die wesentlich schlimmer ist als das, was McDavid gemacht hat. Denn das, was Bouchard macht, ist eigentlich für mich nicht aus der Aktion raus. Was ich den absoluten Witz finde, ist, dass Bouchard noch 2 Minuten bekommt wegen Slashing. Also das ist dann so ähnlich wie die Aussage bei Marcus Johansson, dass er sich da selber mit dem Schläger getroffen hat, weil Bouchard, also das, was Bouchard macht, ist kein wirklicher Slash. Er reagiert ganz kurz, dann kommt der eigentliche Slash von Myers und dann kommt der Crosscheck von Myers und eben auch voll ins Gesicht. Nicht aus dem Zweikampf heraus, nicht aus der Emotion heraus, sondern einfach, ja, für mich komplett sinnlos. Auch da wieder Credit an Myers, der auch gesagt hat, nach dem Spiel jetzt oder beziehungsweise am nächsten Tag jetzt, wo er gesagt hat, das ist vollkommen okay, wenn ich da bestraft werde. Das war drüber, das war eine Überreaktion und Bouchard war jetzt nicht so, dass er da aggressiv auf mich zukam. Ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt. Also da auch wieder, muss ich jetzt sagen, das gefällt mir dann, wenn die Spieler zumindest danach dann so ehrlich sind und sagen, okay, das war drüber. Wenn wir jetzt das Strafmaß in dem Fall ansprechen, hätte ich den Wunsch, dass man da ein Spiel oder entsprechend im Verhältnis mehr aussprechen würde als das, was McDavid bekommt, weil nochmal, die Szene ist für mich nicht aus dem Spiel raus, sondern ist losgelöst von dem vorherigen Zweikampf, finde ich. Und dementsprechend würde ich Myers mehr geben. Der ist auch ein Repeat-Offender, wobei bei ihm die beiden Vergehen schon sehr lange zurückliegen. Der hat einmal 2012 3 Spiele bekommen, weil er Scott Gomez damals von den Canadiens mit Boarding da an die Bande geklatscht hat. Und er hat einen Hit to the Head gegen Daniel Zubrus 2014 gebracht. Also die sind schon mehr als 10 Jahre her, die beiden Sperren. Also kann man da natürlich sagen, naja, ist jetzt schon relativ lange der Zeitraum. Trotzdem, nochmal, für mich losgelöst, es sind beides Crosschecks ins Gesicht. Nur McDavid aus dem Zweikampf heraus, er wird vorher mehrfach gefoult, aus der Emotion heraus gibt es diesen Crosscheck. Beides nicht in Ordnung, aber das finde ich nicht so schlimm wie das, was Myers da gemacht hat. Vollkommen ohne Not und ohne, dass er auch irgendwie provoziert wurde. Und da muss man auch sagen, er führt ja auch 3-2. Warum soll er jetzt Frust da sein? Bei McDavid ist der Frust da. Der sieht vielleicht auch oder merkt, ah komm, wir hatten 15 Sekunden noch. Jetzt sind es noch 3 oder 4, ist nicht mehr auf der Uhr, sieht die Details nicht und ist frustriert, weil er vielleicht auch gedacht hat, keine Ahnung, das Spiel ist zu Ende oder so. Also da würde ich schon sagen, kann ich das mehr verstehen, was McDavid gemacht hat und dementsprechend, ich würde mir da dann wünschen, wenn man jetzt sagt, 2 Spiele McDavid, 3 Spiele für Myers, das wäre zum Beispiel ein Strafmaß, was ich mir an der Stelle vorstellen könnte, bevor ich dann hoffentlich gleich auch weiß, wie viele Spiele Sperre sie bekommen, ist es so, dass ich da aber noch was dazu sagen muss zur Geschichte rund um Connor McDavid. Chris Knobloch hat dann auch danach gesagt, er ist eben auch jemand, der ja, dass er einfach auch ein sehr, sehr guter Spieler ist, dass er einfach eben normalerweise auch Strafen ziehen müsste und in dem Fall war er dann frustriert und das muss man auch sagen, McDavid sollte meiner Meinung nach einer der Spieler sein, der die meisten Strafzeiten zieht. Vielleicht jetzt noch, wenn man jetzt sagt, naja, es gibt so Goons, jetzt, wenn ich hier Rampy und Shuckey sehe, wenn die sich gegenseitig bekämpfen, dann haben die beide entsprechend viele Strafzeiten. In dem Fall hat dann Rampy 5 Minuten Strafzeit gezogen und Shuckey auch. Da kann man dann sagen, naja, gut, die mal rausgenommen, aber von den normalen Skatern sollte McDavid schon einer sein, der sehr, sehr viele Strafzeiten zieht, weil man ihn ja teilweise gar nicht anders stoppen kann. Aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund der Fähigkeiten, mit dem Puck umzugehen, ist es ja den Verteidigern da nicht einfach möglich, dann an der Stelle McDavid aufzuhalten. Also da würde ich schon sagen, das sollte so sein, ist aber in dieser Saison nicht so und da muss man dann schon die Frage stellen, ob die Referees da immer so richtig agieren. Jetzt kann man auch wieder diskutieren, muss es einen Superstar-Bonus geben, muss es den nicht geben? Finde ich das in der NBA gut, wenn es da einen Superstar-Bonus gibt? Normalerweise nicht. Ich habe ja auch immer die Argumentation, wenn es nach 2 Sekunden ein Foul ist, ist es nach 2 Sekunden vor Ende auch ein Foul. Oder wenn es ein Foul gegen McDavid ist, dürfte es auch ein Foul gegen einen Viertreihenspieler sein. Alles schon richtig. Trotzdem muss ich ja auch sagen, die NHL hat ja auch ein gewisses Interesse daran, die Spieler zu schützen, die eben auch, das muss man ja letzten Endes unterm Strich sagen, Geld bringen. Und normalerweise gehen die Leute in die Halle, um McDavid zu sehen und nicht unbedingt, um einen Goon zu sehen. Ne? Also ich glaube, für Connor Garland bei allem Respekt, kauft sich nicht unbedingt jemand extra eine Karte, vielleicht noch die Verwandtschaft, die Freunde, aber ansonsten, und die bekommen die normalerweise von ihm, aber ansonsten eben normaler Zuschauer vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen würde ich schon sagen, sollte man da zumindest mal genau drauf schauen. Nochmal, ich will jetzt nicht unbedingt einen Vorteil haben, die sollen die Superstars nicht in Watte packen und McDavid wird ja auch nicht in Watte gepackt. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn ich Skill fördern will, muss ich eben auch Fouls an Skill-Playern dann entsprechend auch pfeifen und die Gegner dann auf die Strafbank bekommen. So, und jetzt haben wir hier die beiden Sperren. Ja, und sie sind, wie ich es befürchtet habe, identisch. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Cop-Out, den die Liga macht. Das hatten wir damals, war es bei Nurse, glaube ich, und Pietrangelo in der Playoff-Serie zwischen Edmonton und Vegas, wo Pietrangelo wie ein Holzhacker mit vollem Schwung aufs Handgelenk von Dreiseitel gehauen hat. Der bekommt ein Spielsperre und Nurse hat, glaube ich, automatisch eine Sperre bekommen, weil er irgendwie kurz vor Schluss einen Faustkampf hatte. Da muss ich auch sagen, das war halt wieder typisch NHL. Ach, sind wir froh, dass wir keine sinnvolle Entscheidung treffen können, müssen und können wahrscheinlich auch nicht, sondern wir kommen damit raus. Hier jetzt halt genauso. Also für mich hätte Myers mehr Strafe bekommen müssen als Connor McDavid. So hast du gesagt, ja, beide Fanbases können sagen, hey, der andere hat drei Spiele Sperre, unser auch, alles fein. Deswegen, ja, und die zwei Spiele plus hatte ich ja schon vermutet, weil sie eben beide raushalten wollen aus dem Rematch. Das ist übrigens für mich mittlerweile eine Entwicklung in der Liga, die durchaus positiv ist. Ich sag jetzt mal, vor 20, 30 Jahren hätte man genau das nicht gemacht. Da hätten die beiden ein Spiel bekommen, um eben beim Rematch wieder mit dabei zu sein. Also das finde ich schon eine Entwicklung, die ganz positiv ist, wo man vielleicht auch dann mal so ein bisschen die Emotionen und auch die Gewalt ein Stück weit dann rausnehmen will. Bin natürlich gespannt auf dieses Rematch. Kann mir aber nicht unbedingt vorstellen, dass die beiden sich da gegenseitig auf die Glocke hauen. Es sei denn, die Canucks tauschen dann doch JT Miller nach New York und Matt Rampe ist dann irgendwie mit dabei. Aber das glaube ich eben an der Stelle nicht. So, also das der Themenkomplex Vancouver Canucks, Edmonton Oilers. Sehr, sehr, ja, traurige Geschichte insgesamt, weil die Referees wirklich kein gutes Bild abgegeben haben in den letzten Tagen, in dieser letzten Woche einfach. Das war für mich sehr, sehr schlecht. Ich habe das ja auch so spaßhalber vorhin gesagt, beste Referees in all of sports. Also nochmal, Entscheidungen auf dem Eis bei der Geschwindigkeit kann ich vielfach nachvollziehen, dass das nicht einfach ist. Dafür haben sie an vielen Stellen Dinge sehr, sehr richtig. Aber dann im Nachhinein, wenn du dann zum Beispiel die Geschichte siehst, dass bei den New York Islanders sich das angeschaut wird, dann kommt man nicht dazu, dass das eine Strafe ist. Das Department of Player Safety sagt aber danach, das sind drei Spiele Sperre. Also da ist ja eine Riesendiskrepanz zwischen 0 und 3 Spielen Sperre, ist eine Riesendiskrepanz. Hier auch wieder klare Foulspiele, mehrere am besten Spieler der Liga, an dem Spieler, auf den sich ja auch die Schiedsrichter fokussieren. Also ja jetzt auch nicht so, das kann mir ja keiner sagen, dass man nicht einen McDavid auch irgendwo mit im Auge hat. Dementsprechend würde ich da schon sagen, da hätte ich mir wesentlich bessere Leistungen erwartet von den Schiedsrichtern, von den Linesmen auch. Hab's erwähnt bei dem anderen Spiel, Puck Over Glass. Also da ist viel, viel Luft nach oben. Und was ich halt auch wieder in dem Fall jetzt auch sehr, sehr schade finde, bei den beiden Videos oder bei dem Video speziell von McDavid, nicht ein Wort dazu, dass vorher eben 10, 15 Sekunden lang diese Foulspiele passieren von Garland und dass McDavid dann daraus reagiert, sondern einfach, ja, McDavid hat eben das Foulspiel gemacht, der Crosscheck, nochmal, das ist alles richtig und das ist sachlich auch in Ordnung so, aber ich würde mir an irgendeiner Stelle wünschen, dass die Liga dann auch mal zugibt und sagt, also ja, McDavid bekommt die drei Spiele Sperre, aber in Zukunft hätte der Schiedsrichter oder sollte der Schiedsrichter früher pfeifen. Das rechtfertigt nicht das, was danach passiert ist. Aber trotzdem kann man damit eben auch so ein bisschen, finde ich, das Gesicht wahren. Und das ist etwas, was die NHL anscheinend aber nicht sehr gerne macht. Deswegen war übrigens diese Entscheidung, die drei Spiele Sperre da zu verhängen nach dem Spiel New York Islanders gegen die Flyers, insoweit besonders, weil ja im Spiel nichts entschieden wurde. Also auch nochmal, da geht es dann plötzlich komischerweise, dass man dann eben danach sagt, also pass mal auf Leute, das war komplett falsch. Das haben sie ja nicht gesagt, es gibt auch keine Pressemitteilung oder Erklärung, aber die Entscheidung zeigt ja, dass das Department of Player Safety der Meinung war, das, was da im Spiel passiert ist, war nicht dementsprechend, wie wir die Regeln auslegen möchten und deswegen verhängen wir jetzt drei Spiele Sperre. Manchmal gibt es ja auch ein Spiel mehr Sperre, wenn zum Beispiel ein Spieler eben keine Strafe in dem Spiel bekommen hat, dass man dann sagt, okay, wenn er jetzt da zum Beispiel eine Matchdauer bekommen hätte, dann wären es nur zwei Spiele am Ende gewesen, die als Sperre vom Department of Player Safety verhängt werden. Also auch da sieht man so ein bisschen, dass ja, das, da ist viel Luft nach oben, sage ich jetzt einfach mal, was dieses Thema im Bereich Schiedsrichter der NHL betrifft. Ja, das waren jede Menge kontroverse Szenen, jede Menge auch Meinungen von mir und Aussagen von mir. Und da würde ich mir natürlich wünschen, wenn ihr dazu eben auch selber eine Meinung habt, wenn ihr dazu eben auch selber etwas sagen möchtet, dann sehr, sehr gerne. info@sportpassion.de wäre eine Möglichkeit. Bei den diversen Social-Media-Kanälen könnt ihr mich auch erreichen. Ja, übrigens kann ich auch sagen, ich fühle mich bei X auch nicht mehr wirklich wohl. Allerdings gibt es da einfach das Problem, dass im Moment noch sehr, sehr viele andere Journalisten bei X sind und ich da im Grunde keine andere Möglichkeit habe, als da weiter auch ein bisschen tätig zu sein und dann eben dort auch mir meine Infos zu holen. Zum Beispiel hat auch Basti jetzt geantwortet, was nicht heißen soll, dass ich jetzt nur wegen Basti bei X bin. Der hat mir geschrieben, zu der Szene mit McDavid vorweg, mir fällt es schwer, hier objektiv zu sein. Solche Aktionen sollten im Sport nichts verloren haben. Ich kann McD aber verstehen. Wobei etwas verstehen zu können, heißt nicht, dass man Verständnis hat. Die Aktion von Meyers hingegen kann ich nicht mal verstehen. Ja, sind wir uns sehr, sehr einig gewesen, Basti, was da die Beurteilung dieser beiden Szenen am Ende von Edmonton gegen Vancouver betrifft. So, damit würde ich jetzt sagen, reicht es auch erstmal für eine News-Ausgabe, war jede Menge drin an Themen. Wie gesagt, sehr, sehr gerne Feedback. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr dem Podcast helfen könnt. Weitersagen, abonnieren, bewerten und die Möglichkeiten PayPal und Steady HQ, die bestehen natürlich auch 2025. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.